Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute mit einem waschechten Motorradrennfahrer als Gast, mit dem wir über seinen eigenen Werdegang, den Motorsport in Deutschland und viele weitere spannende Themen reden. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, neue Runde Gasgeflüster. Michel, hallo.
Hallo Jan, ich grüße dich recht freundlich und muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Ich muss nämlich hier mein Bierchen noch aufmachen. Warte mal. So,
lecker. Mann, das klingt immer professionell bei dir. Ich hab das extra im Vorfeld schon gemacht, weil ich mich hier nicht wieder blamieren wollte. Prost erstmal. Prost. Bevor wir aber eigentlich anprosten, ganz aufgeregt, denn wir haben heute mal wieder einen Gast und die extreme Ausnahme, dass diesmal ich diesen Gast auch vorab kenne und vielleicht sogar ein bisschen besser oder zumindest länger als du, ich weiß das gar nicht, das kann er uns gleich mal selbst beantworten, wen er denn früher kennengelernt hat, wenn er sich daran überhaupt noch erinnert. Ich möchte nur erstmal so viel sagen, wir haben einen Vollblut-Rennsportler bei uns. Angefangen, glaube ich, 2010 mit dem ersten Rennen, 2013 dann schon Vizemeister im deutschen Langstreckencup, hat dann verschiedene Meistertitel geholt in der 600er Kubikklasse, hat den GSX-R Cup gewonnen, war in der IDM dabei und zuletzt 2019, als die Welt noch eine ganz andere war, den BMW Boxer Cup gewonnen und den Reinoldus Langstreckencup. Meine Damen und Herren, ich darf begrüßen bei uns in der Runde Christoph, genannt 50, Höfer. Hi, 50.
Hallo, 50. Jetzt werde ich aber gleich rot hier. Jungs, ja. Ich grüße euch, hi, und freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Schön. Hi, grüßt euch.
Wir freuen uns, dich hier zu haben. Wir haben ja schon mal auch irgendwie mal vor geraumer Zeit gesprochen, dass es ja mal cool wäre, wenn du dabei wärst. Jetzt ist es Realität geworden. Direkt also eigentlich schon zwei Fragen jetzt im Intro mitgeschwungen. Zum einen, erinnerst du dich noch, ob du oder wie du uns kennengelernt hast, also dass du uns kennengelernt hast, ist ja klar. Und zum Zweiten musst du, glaube ich, hier auch, bevor wir dann auf deine weitere Vita eingehen, auch erklären, wieso man dich denn 50 nennt.
Halt, stopp, eine Frage, bevor du anfängst, die allerwichtigste Frage für mich überhaupt ist jetzt, wir haben ja, Gasgeflüster ist ja ein Stammtisch, ne? Und jetzt habe ich hier ja. So vollmundig mein Bier aufgemacht. 50, was trinkst du denn gerade, während wir uns hier unterhalten?
Ich habe neben mir noch eine, ich sag mal, viertel bis halbvolle Tasse Kaffee und eine circa viertelvolle Flasche Justusbrunnen Mineralwasser Medium.
Das ist mal die Kombi für Champions, aber jeder ist da ja bei uns am Stammtisch völlig eingeladen. Wobei man dazu sagen muss, es ist 7:10 am Donnerstagabend und 50 zieht sich halt einfach noch einen Kaffee rein. Kann man machen.
Ja. Da ist er wahrscheinlich nicht nur Rennfahrer, sondern auch Geschäftsmann, aber da kommt man vielleicht auch später nochmal drauf.
Genau, richtig, jawohl. So, Jungs, zum Thema. Wann habe ich wen von euch kennengelernt? Den Jan habe ich kennengelernt, als ich vor 2 Jahren für die Firma Wunderlich GmbH als Vertriebsmitarbeiter auf den Motorradmessen unterwegs war. Und da hat mein sehr geschätzter Kollege und Freund Sven Krämer der Firma Wunderlich gesagt, 50, kennst du eigentlich den Brützmann? Und da habe ich gesagt, wer ist denn der Brützmann? Ja, und dann kam der Jan, es war glaube ich auch irgendwie so morgens kurz nach 10, mit seinem ersten Fläschchen Bier dann vom Metzlerstand rübergewackelt und hat gesagt, ja moin, ich bin hier der Jan und wer bist du so? So habe ich einen Jan kennengelernt.
Ich kann das sogar noch bestätigen, das freut mich ja, dass sich unsere Erinnerungen da decken, denn ich meine, du bist ein, hier in Bayern sagt man ja Gschaftel, Huber, ständig unterwegs. Hätte ich dir jetzt sogar nachgesehen, wenn du diesen genauen Moment nicht mehr so auf dem Schirm gehabt hättest. Aber umso schöner, jetzt fehlt noch der Michel.
Genau, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und bei Michel, wir kennen uns, sag ich mal, beiläufig schon die ganzen Jahre. Also ich glaube, so vom Hörensagen, vom Sehen, vom Hallo und Tschüss und immer mal Smalltalk kennen wir uns schon einige Jahre durch den Rennsport und ich sehe ihn und er sieht mich und man hat immer mal ein Schwätzchen gehalten und so richtig konkret das erste Mal so Servus 50, Servus Michel und let's go und wir haben uns mal länger unterhalten, das war auf den BMW Motorrad Days in Garmisch.
Da hat er aber wirklich, da habe ich nichts hinzuzufügen. Das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich habe jetzt nämlich tatsächlich auch krampfhaft, während du erzählt hast oder während du die Geschichte mit dem Jan erzählt hast, mit dem ersten Treffen, überlegt, ja, wann wir uns tatsächlich das erste Mal, also bewusst über den Weg gelaufen sind, gar nicht jetzt mal mit Großaustausch. Und das ist gefühlt 10 Jahre her. Also ich weiß genau, zum Beispiel, dass du, wann war das? Warte mal, war das 2015 im Rahmen
Oschers Leben?
Ja, irgendwie im Rahmen vom R6 Cup Hockenheim, weiß ich noch. Da, also bist du mir zumindest das erste Mal wirklich bewusst aufgefallen, da war ich noch, du kennst den Daryl Dörlich, den kennst du ja auch, ne?
Ja, absolut, ja, ein guter Freund von mir.
Genau, genau. Und wie, ich war mit dem unterwegs und das war so das erste Mal, oder war das sogar vorher noch? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall so.
Auf jeden Fall, wir kennen uns schon lange Jahre und haben uns schon oft und häufig in den Fahrerlagern dieser Welt gesehen und immer nett und immer freundlich und immer im Smalltalk. Und so das erste intensivere, längere Gespräch hatten wir tatsächlich BMW Motorrad Days Garmisch.
Genau.
Krass. Man merkt also, der 50 hat auch noch ein Langzeitgedächtnis und einiges im Kopf und ist nicht der Vollblut-Racer, der, sage ich mal, Gehirn aus und nur noch Vollgas kennt. das wird sich auch durch das, was er so aktuell so macht, auch noch zeigen. Aber gehen wir doch nochmal zurück. Ich habe es angekündigt. Ich glaube, 2010 ist das richtig, die Information, dein erstes Rennen. Wie kamst du zum Rennsport? Wie hat der Weg begonnen? Wie ging es los?
Das Ganze begann, ich sag mal so, klar, wir hatten in der Kindheit schon damals auch immer Berührungspunkte. Wir sind als kleine Kinder, sind wir auf einem Honda Monkeys, immer mein Sandkastenfreund Yoshi und ich sind auf der Wiese mit kleinen Honda Monkeys rumgefahren. Dann ging es weiter, dann nachher mein Vater und auch der Opa fahren Motorrad, dass ich dann beim Vater mal hinten drauf mitgefahren bin. Mit 15 dann die Mofa-Zeit, Rollerfahren, Mofa-Tunen und so weiter. Mit 16 kamen dann die 125er. Da sind wir auch im Rahmen des 125er-Führerscheins bin ich da innerhalb von 2 Jahren damals über 50.000 Kilometer mit der Honda Varadero rumgefahren. Ja.
Respekt.
Und bei Wind und Wetter, das war halt immer Zweirad, hat mich schon immer, generell Motorsport hat mich immer sehr fasziniert. Früher, ich bin von klein auf ein riesen Michael Schumacher-Fan, Schumi-Fan, immer mit der Oma Helmi früher aufgestanden zum Rennen gucken, wenn das irgendwo Überseerennen waren, haben wir uns sonntags morgens mitten in der Nacht einen Wecker gestellt und haben Schumi geguckt. Dann wollte ich früher eigentlich immer Kartrennen fahren, das war aber zu teuer. Und dann kam es Zweirad und das hat sich so übers Mofa, über die 125er so entwickelt, dass dann unser Richie, das ist der Richard Rieke hier, der hat Renntrainings veranstaltet. Da bin ich das erste Mal 2017 dann in Most gewesen mit meiner Honda CBR 600. Ich durfte sie noch nicht auf der Straße fahren, weil ich noch keinen Führerschein hatte und noch nicht 18 war. Aber dort bin ich dann tatsächlich mein erstes Renntraining gefahren mit einer CBR 600 im Straßentrim mit Straßenreifen. So. Und dann hat unser Bernd Ruber hier, ein ganz enger Freund aus dem Ort, der ist Yamaha R6 Cup gefahren im Rahmen der IDM und hat mich zum Finale nach Hockenheim eingeladen, 2007. Sagt, Mensch, 50, komm doch vorbei, guck's dir mal an. Und ich natürlich, klar, sofort begeistert und let's go. Und da saß ich in Hockenheim auf der Sachs-Kurve, auf der Sachs-Tribüne und habe dann diesen Yamaha R6 Cup 40 Piloten ins Motodrom reinfahren sehen, Rad an Rad, eng an eng, Zweikämpfe noch und nöcher und höchst spektakulär. Und da hat es bei mir so einen Schalter umgelegt, wo ich zu meinen Jungs auf der Tribüne gesagt habe, Leute, Alter, hier willst du auch mal fahren, in diesem R6 Cup musst du mal fahren. Das hat mich so geflasht, so von Kopf bis Fuß und hat mich so in den Bann gezogen, dass ich gesagt habe, ey, hier fährst du mal mit 40 Mann aus 8 Nationen, einheitliche Motorräder, diese Geräuschkulisse, diese Optik. Boah, das kriege ich jetzt
kennengelernt. Wie haben deine Freunde reagiert damals?
Ja, die natürlich ein bisschen geschmunzelt, weil das, du siehst da eine professionelle Rennserie und sagst, boah, da willst du auch mal mitfahren und willst aufs Podest fahren und so weiter. Aber ich hatte ja, wie soll ich sagen, man sagt so schön von Tuten und Blasen, keine Ahnung, ja. Und die haben natürlich erstmal geschmunzelt.
Mhm.
Weil, ja.
Ja, genau. Ich wollte mir noch dazu sagen, wir haben uns ja schon ein paar Mal so ein bisschen über deinen Werdegang und deine Vita unterhalten und du bist ja tatsächlich nicht nur ein sehr, sehr erfolgreicher Rennfahrer geworden und hast quasi, ich sag mal, so wie du es jetzt beschrieben hast, intensiv das schon in der Jugendzeit gehabt, aber und diesen Traum halt auch immer vor Augen. Aber du hattest ja noch eine weitere Herausforderung, die damit einherging, die du erst so ein bisschen überwinden musstest, bevor es denn tatsächlich richtig, richtig sportlich werden konnte.
Ganz genau. Das war nämlich der Punkt. Ich saß bei diesem eben angesprochenen Rennen auf der Tribüne und hatte 150 Kilo Körpergewicht auf den Rippen. Und ja, das war so, das Erlebnis war für mich so der Umschalter, der Knackpunkt im Leben, wo ich gesagt habe, boah, krass. Das willst du auch, da willst du mitfahren, da willst du auf dem Podest stehen, du willst Rennfahrer werden und jetzt änderst du dein Leben. Und so ging das dann los.
Und dann gab es statt Currywurst mit Pommes Kaffee und Mineralwasser.
Genau. Nee, dann gab es erst Currywurst und dann die Pommes, weil Trennkost ist ja ganz, ganz groß geschrieben. Ja.
Du bist seither Ernährungsprofi, hast dich damit eingehend beschäftigt.
Genau, ich hab die Ernährung umgestellt und wie sagt man so schön, die Schokolade stand dann links vorm Fernsehen, nicht mehr rechts.
Ah, okay, die Profi-Tipps. Aber von den 150 Kilo kommt die Frage haben wir nämlich fast vergessen. Wahrscheinlich nicht dein Name 50, sondern ich glaube, du hast mir erzählt, das hat dann doch andere Hintergründe.
Das hat andere Hintergründe. Das war eigentlich auch ein ziemlich lustiger Zufall. Da war ich ein 10-, 11-jähriger Bursche und mein Stiefvater hat mit seinen Freunden im Garten ein Gartenfest gefeiert. Die haben gegrillt und Bierchen getrunken und Schlagermusik gehört. Hier Helene Fischer und Kastelruder Spatzen und alles Mögliche. Und damals kam dieses allererste Lied vom amerikanischen Rüpel-Rapper 50 Cent raus in the Club. Und ich als 10-, 11-jähriger Stöpsel habe das Lied gehört in meinem Zimmer, Berg hoch und Berg runter und ständig da 50 Cent Rap-Musik gehört und bin dann in den Garten raus, weil es Essen gab und die Männer standen dann draußen, klar, mit Volksmusik und Blaskapelle und dann habe ich so als kleiner Jung gesagt, sag ich, Leute, was hört denn ihr für Musik? Macht doch mal lieber de 50 Cent an. Und dann hat ein guter Freund von meinem Stiefvater, The Stone, der Christian, sagt auf einmal, dreht die Musik leiser und sagt so, wen sollen wir anmachen? Sag ich, The 50. Und er dann so, oh, The 50 oder was? Bist du The 50? Und die haben das ja nicht gekannt. Und das hat sich dann so über den Abend weitergezogen, die ganze Zeit, 50, willst du was essen? Hier, 50, komm, trink doch mal was, 50 hier. Und so war das so lustig. Und das hat sich dann über die Tage, über die Wochen, über die Jahre so gezogen, dass die Jungs in der Heimat dann mich wirklich 50 genannt haben. Und ich fand das so cool und so lustig, dass ich dann irgendwann auf meine allererste Lederkombi mir hinten 50 als Name draufschreiben lassen habe.
Und das hat sich ja bis heute wirklich auch dann beibehalten und ist auch noch ganz wichtig für das, was du heute machst. Dazu kommen wir dann ja später nochmal.
Ja.
Also das war mehr als so ein kleiner Schlag. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin gerade frisch 30 geworden dieses Jahr.
Oh, guck mal, also, sind wir das gleiche Baujahr. Jetzt ist der Michel hier der Rentner in der
Gruppe. Ich wollte sagen, zwei Jungspunde und der alte Mann, hey. Das ist ja, also ich meine, genau. 50, wenn ich dich sehe, werde ich auch jedes Mal neidisch, nicht nur aufgrund deiner inzwischen Adonis-artigen Figur, sondern aufgrund deines vollen Haupthaares genauso, ne? Wo bei mir schon die Glatze einsetzt, was heißt einsetzt, ne? Die ist ja eigentlich schon präsent. Und du hier quasi Wildwuchs des Todes, also da die 30 Jahre, da beneide ich euch beide doch rum. Also Jan, dich nicht um deine Frisur, weil die nähert sich ja meiner schon an. Aber ja, den 50 beneide ich um die Haare und um die Figur.
Also ich kann da nur mitziehen, weil ich kann da auch noch eine Anekdote erzählen. Meine Freundin hat 50 auch beim Boxercup-Finale in Hockenheim kennengelernt.
Genau.
Und 50, erinnerst du dich da auch noch dran oder was?
Natürlich.
Alter, du bist echt ein krasser Typ. Also, auf jeden Fall war da nämlich der gleiche Tenor. Ah, der 50, der hat schon Körper.
Ah, der 50, also, da hör mal hier, der 50.
Ja. Sie redet ja nicht ganz so, es ist ein absolutes Nordlicht, da wird reines Hochdeutsch gesprochen, bevor wir irgendeinen falschen Dialekt in den Mund legen. Aber auf jeden Fall war da vom Körper her schon, also das war beeindruckend, weil du standst da in einem Schweißanzug und das war aber auf der anderen Seite das Gute daran, dass ich da noch bestehen konnte nebendran und nicht alleine nach Hause gehen musste, denn
genau.
Du bist gerade das Rennen gefahren und hast gestunken, 3 Meilen gegen den Wind, das muss man einfach so sagen, nach kaltem Schweiß und das war wirklich so der absolute Cockblocker, kann man sagen. und Abtörner, sodass ich dann doch noch mit Freunden an der Hand nach Hause gehen konnte. Ja, ich glaube auch, er hat extra noch mal ein paar Pupse da in seinen Lederkombi gelassen.
Ich kann mich noch bildlichst dran erinnern. Bei mir ist das tatsächlich so. Das ist nämlich der nächste Running Gag. ich habe letztes Jahr permanent ein und denselben Unterstrampler angehabt, unter der Lederkombi. Der wird natürlich immer regelmäßig gewaschen, aber das Problem ist, irgendwann kriegt selbst die Waschmaschine, wenn du mal Langstreckenrennen gefahren bist und so viel da reingeschwitzt hast und so weiter, dann kriegt die Waschmaschine das nicht mehr so neutralisiert. Sprich, du ziehst den Unterstrampler immer wieder neu an und er riecht die ersten Minuten gut, aber sobald du in der Lederkombi drin bist und dieses ganze Gesamtpaket bestehend aus Lederkombi, Unterstrampler und Mensch anfängt zu schwitzen, dann entwickelt sich das so ein Motop da drin, ja, dass sogar mein amerikanischer Teamkollege Nate Kern während der Saison immer, wenn ich mich nach den Trainings oder Quali-Sessions aus- bzw. umgezogen habe, immer gesagt, boah, ey, dude, you smell, what's happened? Und da habe ich immer gesagt, ey, gar nichts ist passiert. Es ist halt nur mein Lieblingsunterstrampler, weil der auch schon so ein bisschen ausgefranselt ist und ich weiß nicht, den wollte ich auch nicht wechseln. Und dann komme ich in Hockenheim gerade vom Rennen, zieh die Kombi aus, steht da noch im Unterstrampler und dann kommt mein guter Freund Brützmann mit seiner Freundin im Arm ganz euphorisch daher stolziert und spaziert und stellt mir seine Freundin vor und mir war es total unangenehm, weil ich habe mich ja selbst gerochen und dann war es noch so angenehm windig und ich dachte mir so, boah, Alter, ey, wenn die das genauso intensiv riechen wie ich auch, sind sie echt tapfer.
Geil. Ja, also geil. Ganz kurz noch zu diesem Unterkombi. Du hast ja den quasi als dein Lieblingskombi beschrieben. Und bei Rennfahrern ist es ja egal, ob du jetzt im Motocross bist, ob du im Straßenrennsport Zweirad bist, ob du bei der Formel 1 bist. Rennfahrer haben ja Rituale und ganz oft auch irgendwie Talismänner. Würdest du diesen stinkenden Unterkombi als deinen Talisman so zu bezeichnen, dass du sagst, okay, den ziehe ich halt einfach immer an und wechsle den nicht?
Nein, würde ich so nicht sagen. Es war damals nur, ich hatte 3, 4 Unterstrampler, alle von derselben Marke, in derselben Größe, aber die neuen haben sich halt immer irgendwie so, da habe ich mich nicht komplett 100% beweglich drin gefühlt, ja. Und dann hatte ich den einen, den ich schon öfter angehabt hatte, der so ein bisschen, sag ich mal, schon so ein bisschen ausgeleiert war und den habe ich angezogen und die Knie und alles waren schon so ein bisschen ausgefranst und das war für mich vom Gefühl her wohler, weil du möchtest in deiner Leder kommen, wie in deiner ganzen Kluft immer so beweglich wie möglich sein und willst das so wenig wie möglich fühlen, also wie so ein Joggingsanzug. Und die anderen waren mir irgendwie noch so zu starr, zu neu und alles. Und deswegen bin ich ständig bei dem ausgeleierten Ding geblieben und habe das über die komplette Saison immer angehabt.
Verrückt.
Und hast du den denn jetzt immer noch oder hat dann irgendwie statt Waschmaschine irgendwann nur noch Benzin und Feuerzeug geholfen?
Nee, den habe ich jetzt immer noch, aber jetzt habe ich schon wieder was ganz Neues, weil Unterstrampler, ich weiß nicht, das ist so ein Thema. Jetzt habe ich was ganz Neues in Verbindung mit meiner neuen Lederkombi. Ich ziehe jetzt außer die Boxershort gar nichts mehr drunter. Ich weiß nicht, das finde ich jetzt irgendwie, da fühle ich mich am freisten. Und die Schwabenleder-Jule, die Jule von Schwabenleder, auch so, Digga, wo ich dann neulich da war, letzte Woche bei Schwabenleder, Digga, zieh mal einen Strampler drunter. Sag ich, nee, das fühlt sich irgendwie so an, wie als hätte ich, sag ich mal, sinnbildlich gesehen, unterm Helm noch eine Sturmhaube. Das fühlt sich nicht so echt an, weißt du, das ist so, ich weiß nicht, und deswegen habe ich das so für mich entdeckt, dass ich am liebsten gar nichts mehr drunter habe.
Aber da bist du ja, glaube ich, da bist du ja in guter Gesellschaft. Ich glaube, Cal Crutchlow zum Beispiel, MotoGP-Pilot seines Zeichens, der macht das ja, ich glaube, bevorzugt auch so, ne?
Und Fabio Quartararo auch, oder wie stimmt. Florian Alt ihn bei der Zone nennt, Gurtararo, der ist ähnlich nackt unterwegs.
Genau, und ich konnte das immer nie nachvollziehen, weil ich mir immer dachte, oh, das klebt doch alles und man kommt kaum raus aus der Kombi, wenn man keinen Unterstrampler anhat. Ist auch tatsächlich so, aber irgendwie währenddessen, wenn sich das mal so alles eingegroovt hat und so, du hast immer, ich weiß nicht, also es fühlt sich irgendwie aktuell am wohlsten an, aber ich weiß jetzt nicht so, wie nächstes Jahr der Stand ist. Das sind bei mir manchmal so Ticks.
So, wir werden es ja vielleicht dann nochmal hören.
Jetzt genau, kein Problem. Dazu habe ich nämlich noch eine Frage und zwar hat der Unterkombi ja theoretisch auch irgendwie so einen sicherheitsrelevanten Aspekt, weil definitiv. du ja Genau, weil du ja im Fall des Sturzes nicht so diese Oberflächenverbrennung bekommst, weil halt der Kombi sich auf der Haut oder auf dem Unterkombi bewegt. Ne? Bist du denn schon ohne gestürzt und fühlst du da einen Unterschied? Gibt es einen Unterschied? Ist das nervig?
Das kann ich dir so genau gar nicht mehr sagen. Weil ich tatsächlich manchmal switche zu Unterstrampler oder kurzer Unterstrampler, das heißt einfach so ein Sportshirt und so eine kurze Sporthose drunter oder auch manchmal komplett ohne, ja. Und das habe ich auch vorweg schon gemacht. Es kristallisiert sich jetzt immer mehr raus in die Richtung, dass ich komplett ohne fahre, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich bei jedem Sturz jetzt einen Unterstrampler anhatte oder nicht oder wie sich's angefühlt hat oder nicht. Also da müsste ich jetzt lügen, das weiß ich nicht mehr. aber Fakt ist, am besten, und das ist auch das, was wir unseren Schülern predigen, ganz klar, ein Unterstrampler ist wichtig, erstens für die Hygiene und zweitens auch für, ich sag mal, so Verletzungen, Brandverletzungen oder wenn das dann an der Haut reibt und diese Abschürfung und das alles ist mit Strampler viel, viel besser. Deswegen gucke ich, dass ich mir das gar nicht irgendwie auf Dauer falsch angewöhne und hoffe, dass ich einfach nächstes Jahr mich wieder im Strampler wohlfühle. Und wenn ich halt wieder meinen alten auspacken muss, meinen ausgeleierten, dann ist es halt so.
Du hast es eben schon mal kurz angesprochen, Schüler. Da wollen wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen und dann wird auch noch mal wichtig, warum dein Name 50 als Marke so ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt hier einen absoluten, ja, man kann schon sagen, Profi-Rennsportler hier, haben bisher aber wenig über Rennsport gesprochen, sondern über Bier morgens um 10 auf dem Messestand, über stinkende Strampler, über 150 Kilo und über 50 Cent. Wir wollen mal noch so ein bisschen weg von dem Rennsportthema bleiben und dich als Person so ein bisschen kennenlernen.
Ja.
Der Michel und ich haben uns da so ein bisschen von einem anderen Podcast was abgekupfert zum Format, um die Leute so ein bisschen vorzustellen, nämlich Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, wir würden jetzt mal so ein paar Fragen stellen und du müsstest dich ganz eindeutig mal kurz positionieren.
Cool.
Ich würde einfach mal anfangen.
Gerne. 50,
wenn es nicht gerade Rennsport ist, Chopper oder Enduro?
Enduro.
Warum?
Finde ich geil. Finde ich geil. Ich war in Kroatien 2016 Enduro wandern. Wir hatten damals so einen richtigen, das war mit Enduro Croatia, hatten wir einen richtigen Tourguide, der mit uns über Stock und über Stein gefahren ist, durch die tollen kroatischen Gebirge, durch Ländereien und überall. Und das hat mich damals fasziniert, sehr fasziniert. Und du hast ein totales Freiheitsgefühl da dabei und gleichzeitig sportliche Betätigung. Und es war einfach ein richtiges Adventure. Du bist einen Tag abgetaucht in eine richtige Erlebniswelt, die du auf die Art und Weise noch nicht kennengelernt hast. Und das Ganze mache ich viel zu selten. Von daher, wenn mich jemand fragt, Enduro oder Chopper, Enduro.
Gut, habe ich tatsächlich überhaupt gar keine Meinung dazu, weil ich weder das eine noch das andere irgendwie gefahren bin. Aber ich habe eine Meinung zu Haustieren und deswegen meine Frage an der Stelle, Hund oder Katze?
Hund.
Ah, guter Mann.
Mich guter Mann, absolut. Nee, Hund, absolut Hund, ganz klar.
Hund.
Okay. Ich habe mir übrigens gerade einen zugelegt, aber egal, das sei nur am Rande.
Cool, was für ein?
Mit dir. Oh, so ein Mischling aus Rumänien. Aber jetzt schweifen wir wirklich viel zu sehr ab vom Thema Motorrad. Aber muss mal kurz loswerden. Meine nächste Entweder-Oder-Frage. 50, Regenrennen mit dem Motorrad oder mit dem Trockenen mit dem Ferrari?
Trocken mit einem Ferrari. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin im Regen. Also wenn's regnet, tue ich mir sehr, sehr schwer. Deswegen hoffe ich jetzt auch, dass ich in meiner Pitbike-Schule, sobald es im Frühjahr wieder losgeht, einige Regentage erwische, dass ich im Regen trainieren kann, weil ich bin im Regen schon ein paar Mal richtig, richtig blöd runtergefallen und die Sturzursache oder der Sturzgrund im Regen ist dir oftmals nicht geläufig. Du fährst in einem Langstreckenrennen 20, 25, 30 Runden im Regen vorsichtig, gefühlvoll, eine wie die andere und auf einmal macht's Platsch und du denkst dir, wo kommt denn das jetzt her? Und da bin ich schon ein paar Mal echt richtig, richtig blöd runtergefallen im Regen, sodass es jetzt, wenn's regnet, vor einer Trainingsquali oder vor einem Rennen, dass ich da wirklich schon Angstzustände bekommen und immer denke, oh nein, ey, Regen, scheiße, boah, tue ich mir extrem schwer. Deswegen würde ich lieber das trockene Rennen im Ferrari fahren.
Runterfallen ist da für mich gleich das richtige Stichwort für die nächste Frage, und zwar Wheelie oder Stoppie?
Willy.
Willy.
Yes.
Kannst du denn beides?
Ich kann beides, aber ich habe, ich glaube, schon viel, viel häufiger Willys anstelle von Stoppies gemacht und Willys sind ein tolles Symbol.
Aber ich muss sagen, ich habe so das Gefühl, gerade im MotoGP-Bereich oder im Weltmeisterschaftsbereich, da ist ja hier Toprak, unsere türkische...
Stoprak meinst du?
Stoprak, genau, unsere türkische WSBK-Rakete, ja quasi irgendwie so der Begründer eines neuen Stoppie-Phänomens. Und ich habe das Gefühl, auch im Grand Prix machen jetzt alle bevorzugt Stoppie bei jeder Gelegenheit.
Ja, das ist auch so. Das kommt gerade richtig in Trend. Das fing an durch den Toprak, der dann in Jerez letztes Jahr seinen legendären einmal durch die komplette Boxengasse Stoppie gemacht hat. Und dann siehst du auf einmal in den sozialen Medien in verschiedensten Rennklassen, auch viel im GP-Fahrerlager, dass die Jungs jetzt einer nach dem anderen Stoppies macht. Ich find's auch total cool, find's auch faszinierend, auch oftmals mega, auch hier mein guter Freund Ilja Michalczyk aus der Ukraine, der macht auch immer Stoppie-Training, der macht das hunderte von Meter weit und kommt da richtig angeflügt, ja. Ich finde das geil, finde das cool, aber hatte man bis dato noch nicht so auf dem Schirm, von daher fällt mir der Wheelie einfacher als der Stoppie und ich mache ihn auch häufiger und lieber. Das ist irgendwie so, ja, wie tanzen mit einer Frau, so ist es ein Wheelie fahren mit einem Motorrad. Wenn sie zu hoch kommt, trittst du mal die Hinterbremse und sonst ist einfach nur genießen.
Okay, also auf die Analogie gehen wir mal nicht weiter ein. Ich glaube, es bringt uns nur in Teufelsküche. Nächste Frage, du hast schon angekündigt, du hast eine Pitbike-Schule, warst aber wie gesagt ja auch im Rennsport unterwegs. Pitbike oder Tausender?
Beides. Das kann ich nicht selektieren. Ich liebe beides, ich praktiziere beides, ich verherrliche beides und beides ist ein wichtiger Herzensbestandteil meines Lebens.
Okay. Okay, dann wichtigste Frage für dich als Racer vielleicht auch so ein bisschen. Wir haben die beiden Klassen ja schon angesprochen. Superbike-WM oder MotoGP?
MotoGP.
Boah, liegt dann woran?
Ich finde die MotoGP, dieses Gefühl. Ich durfte ja dadurch, dass ich einen Lukas Tulovic letztes Jahr einige Rennen als Riding Coach in der Moto 2 begleitet habe, ist ja also in der MotoGP, im Rahmen der MotoGP, durfte ich zum einen das MotoGP-Fahrerlager und das ganze GP-Paddock hautnah und live miterleben, aber nicht als Zuschauer, sondern als aktiv arbeitendes Glied in dem ganzen Konstrukt. Was mich sehr, sehr, sehr fasziniert hat und einfach was einen da, boah, du stehst da wie ein kleines Kind und an Weihnachten und findest einfach nur geil alles. Und zum nächsten dieses Gefühl, wenn du zu Hause bist und es ist ein MotoGP-Wochenende und du weißt, du guckst am Sonntag die Rennen, du guckst am Samstag die Quali-Sitzungen, am Freitag die Trainings, das ist einfach so ein MotoGP-Wochenende, wo du zu Hause bist und Zeit hast, das zu schauen, fühlt sich an wie ein Feiertag. Und diese Intensität habe ich bei der World Superbike nicht. Das ist eine genauso geile Rennklasse, alles schön, ich guck's mir genauso geil an, aber dieses GP ist einfach GP.
Verstehe. Das ist schön zusammengefasst. Aber dann habe ich auch schon eine Tendenz, wo wahrscheinlich die nächste Antwort hingeht. Und zwar Valentino Rossi oder Jonathan Rea?
Valentino Rossi. Valentino Rossi, für mich Idol, was nur geht, brutal. Und ich versuche ja seit Jahren, das, was Valentino Rossi mit seiner VR46 Academy in Italien in riesengroß natürlich macht, als Weltsportler, als Idol, das versuche ich hier seit Jahren im klitzeklein, sag ich mal, im Kleinen, nur im deutschen Rahmen mit meiner F73 Academy, wo ich Jugendnachwuchsförderung mache, wo ich Fahrer ausbilde, Sportler betreue und Leuten und Fahrern durch meine Pitbike-Schule, wo wir wöchentlich Trainings haben, versuche eine Plattform zu schaffen, eine Trainingsplattform zu schaffen, wo sich jeder wohlfühlt, wo jeder an die Hand genommen wird und dieses ganze Machen und Tun, Rossi als Coach, Rossi als Rennfahrer, Rossi als als Mensch für jeden da, nimmt sich für jeden Zeit und macht und tut immer ein Lächeln und immer freundlich. So dieses ganze rund um Rossis Machen und Tun, um seine Person und um seine Academy und alles, das fasziniert mich schon immer sehr. Und ich versuche das Ganze bestmöglichst hier in Deutschland mit Förderung, mit Academy, mit allem ähnlich, nur halt in klein, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu platzieren. Und mir gefällt die Art und Weise und er als Person taugt mir sehr.
Ist er dann auch für dich so das größte Motorsport-Vorbild? Also unabhängig jetzt von ob Motorrad, was ich, Zweirad, Dreirad, was auch immer, wenn du Seitenwagenrennen magst, ist er für dich so die Strahlkraft beinhaltende Figur und Vorbild für dich?
Valentino Rossi, Michael Schumacher und Michael Jordan.
Geile Kombi.
Da haben wir sie alle drei. Die, ja. Ja. Kann man eigentlich nichts hinzufügen.
Ja. Das sind für mich die drei faszinierendsten Weltsportler, die, wenn ich daran denke, in mir positive Energien und Kräfte auslösen.
Ich habe die Tage gesehen. Prost. Danke. wenn man so viel redet, wird die Stimme ja doch ein bisschen, oder der Mund auch noch ein bisschen trocken hier. Ich habe die Tage gesehen, dass du gerade in Bezug auf Michael Jordan, ich glaube auf Instagram warst, diesen Doku-Spielfilm, was ist das? The Last Dance, glaube ich, ne?
Genau.
Hast du da ja auch so ein bisschen unterstrichen und beworben, will ich jetzt mal sagen. Und man hat eben gesehen und gemerkt, dass dir das sehr, sehr nahe geht. Oder beziehungsweise, dass dich der Film halt auch beeindruckt hat. Und in diesem Zusammenhang, als ich das gesehen habe, ist mir tatsächlich eine Frage in Bezug auf dich in den Kopf gekommen. Wir haben es ja vorhin angedeutet, du hast ja du hast diesen Traum entwickelt, ne? Du hattest die Herausforderung und die Hürde mit dem doch sehr beachtlichen Gewicht, was erstmal abgestrampelt werden musste, sprichwörtlich, um das zu machen, was du jetzt machst, ne? Und ja. Das ist ja nicht innerhalb von 4 Wochen, 6 Monaten oder auch nicht 12 oder 18 geschafft, sondern das ist ja Langstrecke, das ist ja Marathon. Was machst du denn? Wie motivierst du dich? Weil ich kenne das ja von mir, ich bin ja sowas von faul, ne? Und jeder hat irgendwie mal einen Durchhänger und eine Durchstrecke. Aber das auf so eine lange Distanz aufrechtzuerhalten, was hilft dir denn dabei? Sind das eben solche Idole oder hast du da irgendwelche Mechanismen, die bei der Stange halten?
Das war für mich halt de facto so, und da knüpfen wir auch wieder an vorhin an. Du sitzt in Hockenheim als 17-Jähriger auf der Tribüne, dann siehst du diesen Yamaha R6 Cup fahren, 40 Mann, 8 Nationen, Rennsport pur, Action geht unter die Haut, Adrenalin, findest es geil und sagst, in diese Rennklasse möchte ich unbedingt mal kommen und dort möchte ich aufs Podest. Und das war für mich so dieser Push, das nie aus den Augen verloren und alles daran gesetzt, in diese Richtung gearbeitet und dann über die ganzen Jahre dann wirklich, dann kommst du erstmal heim und sagst, Mama, ich will jetzt Rennfahrer werden und die schaut dich an und sagt, ja, okay, mein Junge, ich unterstütze dich immer und bei allem, aber dann wär doch jetzt lieber Astronaut, das ist realistischer, ja, weil es ja erstmal auch mal weit weg ist, ja, und du hast aber so ein Ziel vor Augen und fängst an, dafür zu kämpfen und das war so wirklich meine Langzeitmotivation, mein Langzeitziel, wo ich dann angefangen habe, wirklich mein ganzes Leben umzuändern, mit Sport, mit Ernährung, dann gingen die ersten Kilochen runter, dann mit dem Rennstreckenfahren und immer mal ein paar Renntrainings, Einsteigertrainings, Instruktoren, die dich an die Hand genommen haben, die dir das Fahren auf der Rennstrecke beigebracht haben. Und so ging das dann Step by Step. Das Gewicht wurde immer weniger, die Intensität, das Fahren auf der Rennstrecke wurde immer mehr. Und so habe ich mich dann über die ganzen Jahre so Step by Step durch Amateurrennklassen, durch verschiedene Rennklassen gekämpft, bis du dann 8 Jahre später tatsächlich in diesem Yamaha R6 Cup stand ich dann fast auf dem Punkt, 8 Jahre später tatsächlich bei 39 Mann aus 8 Nationen auf dem Podest und habe in diesem Yamaha Cup mein Podest eingefahren. Und das war über diese ganzen Jahre immer mein Ziel, was ich fokussiert habe und mein größter Traum, den ich mir selbst verwirklichen wollte. Und dafür habe ich privat, beruflich, körperlich, mental einfach nur gekämpft und alles daran gesetzt, was es nur ging.
Der ganze Kampf ist natürlich aller Ehren wert, aber Motorsport, das wissen wir alle, ist natürlich nicht gerade günstig und vergleichbar mit Anmeldungen im Fußballclub. Ich denke mal, das war wahrscheinlich auch eine ganz, ganz große Hürde neben den 150 Kilo, die du auf die Waage gebracht hast.
Natürlich, das ist ganz klar. Das ist Motorradfahren ist eine Leidenschaft pur, eine Faszination. Das ist eine Lebenseinstellung, das Rennstreckenfahren. Aber wie du schon sagst, das ist neutral betrachtet, rational betrachtet, ein extremer Geldsport, ja. Und der Geldfluss muss irgendwo immer gewährleistet sein, weil es ein teures Hobby ist. Und somit habe ich dann natürlich meinen Beruf gelernt des Großhandelskaufmanns, habe mein kaufmännisches Fachabitur hinterher gemacht und bin dann, nachdem ich ein halbes Jahr im Büro fest angestellt war, dann in den Außendienst gegangen. Im Außendienst arbeitet man teils oder kann man teils auf Provision arbeiten, wo man dann halt wirklich Gas geben kann und auch ein paar Euros mehr verdienen kann. Hab an der Arbeit für mich selbst Vollgas gegeben, hab von Anfang an schon immer geschaut, hier regional, dass ich Sponsoren dazu gewinne. Und das fing an damals mit dem Metzger im Ort, mit dem Elektrohandel im Ort. Du gehst überall mal rum, erzählst den Leuten von deinem Vorhaben, bekommst dann von einem mal 500 Euro, vom anderen Getränke umsonst, Essen umsonst. Dann gibt's hier mal ein paar Handschuhe, da mal ein paar Stiefel und sammelst dir zusammen. Und jetzt, und das war, ich glaube, gerade in den Jahren, in den Anfangsjahren oder generell in meiner Rennsportlaufbahn bis zu einem gewissen Punkt mein wichtigster und treuster Begleiter, sowohl emotional als auch finanziell, meine Oma Helmi. Meine Oma Helmi, die gesagt hat, Mensch, Jung, du hattest am Anfang 150 Kilo und krempelst dir dein ganzes Leben um. Du bist so motiviert, du ziehst deinen Beruf durch, ziehst dein Abi durch, ziehst deinen Beruf durch, geil. Und das alles für so einen Traum, für diesen R6 Cup zu fahren. Und das, mein Jung, sagt sie, unterstütze ich auch, weil du krempelst dein ganzes Leben um 180 Grad positiv um, bist so ehrgeizig. Also unterstütze ich dir das auch, diesen Traum zu ermöglichen, dass du dir den selbst ermöglichen kannst, und hat das dann wirklich dieses Projekt absolut finanziell unterstützt, die Oma Helmi, die auch immer bei den Rennen mit dann dabei war, damals dann auch im Yamaha Cup, hat mir einen Schirm gehalten in der Startaufstellung und die Engelsflügelchen ausgebreitet, also ihre Hände und mir immer zuspricht und wenn sie mal nett dabei ist, zu Hause vorm Lifetiming sitzt, ist noch sehr, sehr aktuell, sage ich mal, und sehr, sehr jung im Kopf, obwohl
sie
gerade
schon... Meinst du, sie wird auch diesen Podcast hören?
Ja, absolut. Den hören.
Ja, dann können wir ihr doch mal ganz liebe Grüße schicken. Ja. Ganz toll, wie sie den 50 hier unterstützt hat.
Genau, auch von mir, Oma Helmi, großartig. Wir brauchen mehr Oma Helmis in Deutschland, auf jeden Fall.
Ja, es ist wirklich so. Die Oma Helmi, sage ich immer, schon immer, Oma Helmi ist mein Star. Die hat schon wohl als kleiner Junge, egal was war, die hat mit mir für die Schule gelernt oder mit mir auf dem Bolzplatz Fußball gespielt, wenn die Kumpels gerade keine Zeit hatten. Und immer ein ganz, ganz treuer Wegbegleiter. Ich meine, grundsätzlich meine Familie, es ist jetzt nicht nur die Oma Helmi, ja, auch genauso der Opa und die Mama und Vater, Stiefvater, Schwester, alle die Stiefgroßeltern, das will ich jetzt gar nicht schmälern. Aber so wirklich als mein persönlicher Star, als Kopf unserer Familie, das ist sie tatsächlich, unsere Oma Helmi, die dann für mental, für ganzheitlich, für finanziell immer ihren Jungen unterstützt hat. Und das hat den Stein ins Rollen gebracht, dass das Ganze dann wirklich aus der Idee, aus der Leidenschaft, aus diesem Kampf, aus diesen Extrametern, aus der Disziplin, aus dem Ganzen, was es bedarf, dann wirklich das nachher jetzt letztendlich zu meinem Beruf gemacht habe, wo ich seit 3 Jahren selbstständig bin, mit einer eigenen Pitbike-Schule als Testfahrer für BMW, für die Stuttgarter Motorradpresse, als Coach, als Instruktor und auch als Rennfahrer. Ja, also das ist nachher, das hätte ich nie gedacht, dass das so weit geht, aber das hat sich dann wirklich aus der Leidenschaft, aus dem Hobby, durch diesen ganzen Kampf, durch die Extrameter, durch die ganzen Bausteine, die da dazukommen, tatsächlich zu meinem Beruf jetzt entwickelt.
Jetzt hast du das ja gerade schon angedeutet, ne? Mehrmals tatsächlich, dass grundsätzlich für die meisten von uns ja Motorradfahren und auch das Motorradfahren auf der Rennstrecke ein Hobby ist. Du hast jetzt quasi deinen Beruf draus gemacht, aber tatsächlich ja auch nicht direkt, ich sag mal, als professioneller Championship-Fahrer, sage ich es mal, dass du in einer Rennklasse antrittst, sondern du bist halt jetzt quasi professioneller Fahrer mit deinem eigenen Unternehmen als Testfahrer für BMW, ebenso für die Motorpresse, wie du es gerade angedeutet hast. Und du hast ja gerade eben schon geschildert, was es für enorme Anstrengung bedarf bei dir und auch in deinem privaten Umfeld, um das überhaupt irgendwie auf den Weg zu bringen und zu stemmen. Und wenn man jetzt das Thema Profi-Rennsport tatsächlich angeht, und vielleicht da auch so rauszieht aus der ganzen Geschichte. Wie siehst du denn da die Landschaft in Deutschland? Würdest du dir da mehr wünschen oder gibt's da Instanzen und das wird irgendwie nicht richtig genutzt? Weil das ist ja gefühlt irgendwie seit, solange ich den Motorsport verfolge, immer so ein großes Problem, dass da keiner so richtig, ich sag mal, aufs Trapez kommt und irgendwie scheinbar die Förderung doch nicht so wirklich existent ist.
Genau, der Motorradrennsport in Deutschland ist schwierig, dass du rein als Rennfahrer, als hauptberuflicher Rennfahrer gut und lange, sag ich mal, leben kannst, lange davon leben kannst, ja, finanziell, so meine ich's, weil halt Deutschland, sag ich mal, gerade im Bereich Zweirad-Rennsport keine so große Lobby hat. Wenn du dir das mal vergleichst, Deutschland ist halt mehr die Fußballnation, es kommt Fußball, 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 dann kommt lange nichts, dann kommt irgendwann der Automobilsport und dann kommt wieder lange nichts und dann kommt, sag ich mal, Handball, Basketball, Motorradrennsport, so, ja. Das ist sehr, sehr schwierig in Deutschland als hauptberuflicher Motorradrennfahrer als solches, nur als diesen Beruf das ja finanziell hinzubekommen. Deswegen musst du kreativ sein. Du musst kreativ sein. Ich habe aus dem Ganzen ein Gesamtpaket gemacht, wie eben schon angesprochen, wie gesagt, als Testfahrer, Coach, Instruktor, Rennfahrer auf mehreren Standbeinchen. Wir haben hier zu Hause eine eigene Werkstatt. Wir haben den Pitbike-Vertrieb, Handel, Aufbau, Umbau, die ganzen Umbauten, so ein Gesamtpaket aus allem mit meinen zwei Standpunkten, mit Indoor- und Outdoor-Kartbahn, wo wir wöchentliche Trainings machen von Januar bis Dezember, wo die Jungs und Mädels bei mir trainieren können. Ich habe Rennfahrer, die ich betreue und ausbilde, aber auch Fahranfänger und generell Motorradfahrer, die von uns betreut und ausgebildet werden. Und so als Gesamtkonstrukt funktioniert das tatsächlich sehr, sehr gut, ja. Alles rund um den Rennsport, sowohl das Kaufmännische zu Hause als auch die Tätigkeiten auf und abseits der Piste. Leider ist es halt hier in Deutschland nicht so wie in Italien, wie in Spanien, wie in Frankreich oder im asiatischen Bereich. Dort wird in jedem Café werden sämtliche Rennklassen im Fernsehen übertragen und die Leute zelebrieren das dort ganz anders. Wenn ich das vergleiche, ich bin Langstrecken-Weltmeisterschaft gefahren, da am Boldor 24-Stunden-Rennen in Südfrankreich. Da kommen übers Wochenende knapp 200.000 Zuschauer. Die Leute sind da völligst aus dem Häuschen und alles, ja. Das ist schon krass. Hier in Deutschland haben wir an einem gut besuchten Rennwochenende 30.000 bis 40.000 Zuschauer. Das sind schon Unterschiede, ja. Weil halt einfach, es gibt viele Motorradbegeisterte, aber die Lobby und die Lobby fehlt dazu. Und es müsste mehr gepusht werden, weil dass wir die Lobby oder beziehungsweise das Interesse dazu haben im Land, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es muss einfach nur besser gefördert und auch von öffentlichen Medien gepusht werden. Schau dir doch mal an im deutschen Sportfernsehen hier auf Sport 1 und überall, da kommt jeder mögliche Firlefanz, da kommt Dart, da kommt Snooker und das wird alles abgefeiert. Da stehen die Jungs wortlos stundenlang an ihrem Billardtisch und schießen rote Kugeln von A nach B und das wird im Fernsehen ausgestrahlt. Ja, und die Leute feiern so und haben eine Lobby, aber warum? Weil es im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und keiner kommt auch freiwillig auf die Idee, Mensch, heute muss ich mir mal ein Dart-Turnier angucken, aber wenn es halt kommt, dann schaut man auch mal rein und wenn du dann siehst, geil, da ist noch Stimmung dabei, Phil Taylor und die 180er und Bier und Party und weißt du, es kommt immer darauf an, was du daraus machst und dass die Leute alle Formel 1 begeistert sind und Formel 1 gucken, ist ja klar. Es kommt ja auch jedes Rennen auf RTL, das heißt, du kommst ja gar nicht dran vorbei.
Jetzt ja, glaube ich, nicht mehr, ne? 2021 RTL keine Formel 1 Übertragung mehr, habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, auf Sky. Auf Sky kommt es jetzt. Und das wäre jetzt eher auch meine Frage. Also ich hatte eher so ein bisschen den Eindruck, dass beispielsweise die Formel 1 ja so auf dem absteigenden Ast ist. Vielleicht auch durch die Langeweile, die Mercedes da so reingebracht hat, durch jetzt den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton. Glaubst du wirklich, dass eine alleinige Medienpräsenz oder eine vermehrte Medienpräsenz hier der Schlüssel zum Erfolg wäre? Oder wer sind denn die, die, sage ich mal, die Schritte unternehmen müssten, damit man das mehr promoten könnte, mehr Widerhall finden würde? Weil ich denke auch auf der anderen Seite, glaube ich, ist ja auch das Niveau nicht unbedingt immer so vergleichbar. Oder wie schätzt du das ein? Also ist denn MotoGP, klar, World Superbike auch, da wird einem immer eine Show geboten. Kannst du das auch aus deinen Erfahrungen so bestätigen für, sag ich mal, die IDM oder für andere nationale Meisterschaften hier?
Auf alle Fälle. Und deswegen sage ich, es ist in erster Instanz die Promotion, die öffentlichen Medien, die das einfach mehr promoten müssten. Weil dann wird es auch angenommen, das sehe ich allein schon hier in unserer Region. Wir sind hier, ich wohne zentral in Deutschland, in Mittelhessen, und wir sind hier, sag ich mal, ein sehr großes Racernest, ja, also sehr, sehr viele Rennstrecken, Motorradracer hier in unserem Umkreis. Und dadurch, dass wir hier, die Leute hier, wir wohnen sehr dörflich, sehr heimisch, jeder kennt jeden. Aber ich sag mal, auch wenn die hier aus dem Dorf, wo wir herkommen, wo ich herkomme, eine Stecknadel setzt im Umkreis von, keine Ahnung, 50 Kilometer. Da haben über diese 13 Jahre Rennsport, die ich jetzt schon mache, und wir haben ganz oft Zeitungsberichte, wir machen Veranstaltungen hier regional auf der Kartbahn, da habe ich mal einen Foodtruck dort, dann habe ich mal verschiedenste Attraktionen dort, dass die Leute einfach, sag ich mal, angezogen werden. Und das habe ich jetzt im Sommer gesehen, wo wir kaum Leute reinlassen durften, weil wir so strenge Corona-Auflagen hatten. Aber dann siehst du, dann kommen auf einmal Familien, dann kommen Familien mit dem Fahrrad mal durchs Feld gefahren, gucken, was machen die da? Ah, hier, Mensch. Und jeder weiß doch Bescheid, ja. Und auch hier unsere Region, die ist dadurch, dass hier meine guten Freunde Marc Ruber, Bernd Ruber, Manu Kern, René Lohr und die ganzen Jungs hier aus der Heimat, dass wir so viele Racer sind, die das seit Jahren machen und auch nach außen tragen, also auch wirklich kommunizieren, was wir da machen, die Leute teilhaben lassen. Nicht nur die Familien und Freunde und Verwandten, sondern auch hier so die Region über regionale Zeitungsartikel, über Veranstaltungen, die wir machen und. Siehst du, wie die Leute hier bei uns in der Region sich über die Jahre immer mehr mit Rennsport identifizieren, immer mehr Interesse daran haben und auch da wirklich versuchen, hinterherzugehen und sagen, ja Mensch, ich habe mal versucht, am Rennwochenende da zu verfolgen, was ihr da macht, aber da findet man ja fast gar nichts. Also selbst die Leute, die es gucken wollen, die müssen ja noch fast suchen, um dass sie was finden. Und wenn das medial bei uns im Land öffentlich besser promoted werden würde, dann würde das Interesse automatisch steigen. Und gerade so eine IDM, ja, mit auch den Cup-Klassen, mit jeder Klasse, die in dem Rahmen der IDM mitfährt, sage ich mal so, ja. Wenn du das im Fernsehen anständig promoten würdest und auch vor Ort vielleicht den Leuten noch ein paar Leckerbissen geben würdest, dass du Zuschauer ziehst, dann würde das sicher funktionieren, weil wir sehen es bei unseren eigenen Veranstaltungen.
Also, was ich da jetzt ein bisschen rauslese und raushöre, ist natürlich zum einen die mediale Kritik, ne, dass du sagst, okay, es ist einfach zu wenig präsent in den Medien, aber was ich tatsächlich auch da so ein bisschen mitbekomme und rauslese, ist eben euer Engagement und vielleicht auch so indirekt eine Aufforderung an diejenigen, die das tatsächlich aktiv betreiben oder irgendwie da beteiligt sind, tatsächlich auch Botschafter dafür zu werden und vielleicht nicht unbedingt nur zu kritisieren und, ich sag mal, Bittsteller und Sponsoring-Förderer und Forderer zu sein, sondern tatsächlich eben die Sache auch selber zu fördern und ja, quasi für Aufmerksamkeit zu sorgen, die Sachen zu kommunizieren und ein gewisses aus einem eigenen Interesse raus, da Engagement abseits dessen, was da auf der Rennstrecke passiert und was man tatsächlich im Motorsport selber macht, auf die Beine zu stellen, um die Sache eben auch in die Masse zu bringen.
Ja, ich sag mal, es machen schon viele, gerade bei uns hier im Land, in Deutschland, es machen schon viele sehr, sehr gut, und es ist über die sozialen Medien in den letzten Jahren hat sich sehr positiv entwickelt, ja, dass Fahrer aus sämtlichen unterschiedlichen Klassen, Hobbyklassen überall auch aktiv sind und lassen ihr Umfeld teilhaben, lassen die Öffentlichkeit teilhaben. Also das finde ich schon super, wie sich das entwickelt hat. Aber es ist natürlich zum einen noch Luft nach oben da und zum anderen wäre es halt auch schön, wenn es generell, sag ich mal, im Land von den öffentlichen Medien einfach auch mal vielleicht angenommen und angegangen wird. Weil wenn ich sehe, wie das die Italiener, wie die das präsentieren, wie die das leben und zelebrieren, das könnte bei uns hier ganz genauso sein oder, ich sag mal, ähnlich sein. Es ist einfach nur eine Sache, wie man den Leuten auch den Zugang dazu gibt.
Man merkt, es ist auf jeden Fall ein starkes Herzensthema für dich und um vielleicht mal von der politischen Ebene so ein bisschen zurückzugehen, du hast ja schon angedeutet, du machst ja super viel, wir haben es immer wieder gehört, die 50 Academy mit dir sozusagen als Professor, wo du dich einsetzt und den Motorsport auch an junge Leute heranträgst. Was hat es damit genauer auf sich?
Ich habe vor einiger Zeit meine F73 Academy gegründet und damals waren meine ersten zwei Sprösslinge, meine ersten zwei Rennfahrer, die Academy sozusagen bekommen hat, waren der Marco Fetz und der Basti Ubel, die sind heute noch beide ein ganz wichtiger und fester Bestandteil, meine zwei Sprösslinge, sage ich immer. Und es geht einfach um Community, um Gemeinschaft, um Fahrtechnik, Spaß. Wir haben Veranstaltungen, wöchentliche Pitbike-Veranstaltungen, wo Rennfahrer trainieren können, wo Anfänger trainieren können, wo Breitensportler trainieren können, wo jeder ernst genommen wird, jeder wird respektiert. Und da hat sich so eine tolle Community gebildet und die Leute haben einfach eine Plattform, wo sie auch in spanischen Trainingsverhältnissen jede Woche von Januar bis Dezember trainieren können. Und jeder aus seinem eigenen Grund. Der eine möchte sich den Feinschliff für die Meisterschaft holen und der Einsteiger möchte gern kuppeln und schalten lernen für die Fahrschule. Und deswegen haben wir verschiedene Leistungsgruppen. Ich habe regelmäßig Instruktoren aus ganz erfahrene Instruktoren da, auch Gastinstruktoren aus IDM und WM, immer mal ein paar Highlights, wo sich eine tolle Community gebildet hat, hier zentral in Deutschland. Und wir haben wöchentlich Fahrer aus der ganzen Republik da. Zudem haben wir noch eigene Renntrainings, drei Stück im Jahr. Und wir sind auch als mobile Academy unterwegs auf der ganzen Welt, sage ich mal, hauptsächlich auf den Rennstrecken Europas, wo wir auch dort Hobbyracer, Rennstreckenfahrer und auch Rennfahrer an die Hand nehmen, betreuen und fördern. Dann mache ich für den ADAC Hessen-Thüringen, mache ich seit anderthalb, fast zwei Jahren ganz aktiv die Nachwuchsförderung, junge Rennfahrer, die ich an die Hand nehme und auch selbst Euros, die ich übrig habe, in verschiedene Rennteams, in verschiedene Projekte, in verschiedene Fahrer investiere, einfach aus Liebe zum Rennsport, ja. Und ich versuche immer in meinem Rahmen, in meinem Fenster, was ich habe, alles mit ganz, ganz viel Nächstenliebe, Liebe zum Rennsport, Liebe zu den Leuten einfach nur zu geben, dass diese Community und dieses Einer für alle für einen immer weiter wächst und gefördert wird.
Jetzt haben wir ja quasi über deine Bemühungen für den Nachwuchs und ja für die Motorsportförderung gesprochen. Du bist ja aber tatsächlich selber mit 30 Jahren eigentlich vor allen Dingen so, ich sag mal, im Hobby-Rennsportrahmen noch alles andere als am Karriereende. Wie sieht's denn bei dir jetzt eigentlich aus? Kommt da was demnächst?
Ja, da kommt was demnächst und nicht nur im Hobby-Rennsportrahmen, sondern ich möchte gern nächstes Jahr nochmal wirklich zu den Profis. Ich habe 2019 habe ich ja den Boxer Cup und die Langstrecke gewonnen und dann war für mich klar, ich möchte erstmal eine kleine Pause machen, ich möchte 2020 die Academy weiter ausbauen, meine Selbstständigkeit, die Projekte weiter nach vorne bringen, was trotz Corona auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Und jetzt bin ich gerade in der Saisonvorbereitung 2021, weil ich gesagt habe, Mensch, im Bereich Hobbysport kann man noch sehr, sehr lange fahren, da kann man noch Jahrzehnte fahren, aber gerade jetzt im wirklich aktiven Profi-Rennsport, das muss jetzt zwischen 30 und 40 passieren und ich brenne noch zu sehr, ich bin noch zu heiß, um dass ich jetzt nur Coach, Instruktor und Testfahrer sein kann, deswegen habe ich gesagt, ich möchte mich jetzt nochmal mit den besten 30 messen und möchte nicht 30. werden und deswegen bin ich gerade in der aktiven Vorbereitung und werde, so wie die Zeichen gerade stehen, nächstes Jahr nochmal ganz, ganz aktiv in der IDM Superbike 1000 in der Königsklasse an den Start gehen.
Ui, also das ist ja mal eine Ansage, da muss man auf jeden Fall die Daumen drücken und vor allem auch hoffen, dass jetzt Corona einen da nicht wieder irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, also da schon mal ganz feste die Daumen gedrückt, auch von meiner Seite.
Dankeschön.
Dieses Aktivitätsthema, das hier bei dir ja immer quasi mitschwingt und du ja quasi Hansdampf in allen Gassen bist, das lässt mich an der Stelle einfach nicht los, vor allen Dingen, weil ich eben selber auch so ein fauler Sack bin. Ich habe jetzt diese Woche wieder gesehen, ich weiß nicht, da haben wir irgendwie, weiß nicht, nachts um 1:30 haben wir, glaube ich, geschrieben und da saß du noch auf dem Ergometer vorm Fernseher und hattest gerade 1,5 Stunden Fahrradtraining hinter dir.
Richtig.
Meine Frage für mich an dich und vielleicht auch für viele da draußen, die eben auch den Schweinehund immer auf dem Schoß oder auf den Schultern haben, gib mal einen Motivationstipp. Wie muss ich es angehen? Also ich will ja auch, aber es hakt. Was können wir tun?
Das ist schwierig, das in wenigen Worten und einheitlich zu sagen. Ich habe jetzt zum Beispiel meinen Academy-Sprösslingen als Hausaufgabe gegeben. Sie sollen doch bitte mal auf Netflix die Sportler-Dokumentation von Michael Jordan, The Last Dance, gucken, die wir eben schon mal angesprochen hatten, weil da siehst du halt einfach wirklich ganz, ganz toll dargestellt und alles auf Live-Video mitschnitten, was ein Mensch aus sich alles rausholen kann, wenn man denkt, man ist an der Grenze, wie weit es noch gehen kann und was man einfach nur durch Wille, Ehrgeiz, Disziplin und Einsatz schaffen kann. Ja? Und ich habe mir die Doku angeguckt, das ist eine Staffel mit 10 Folgen. Ich hatte ganz, ganz oft Gänsehaut, weil ich das so faszinierend finde und dann, sage ich mal, auch wieder im kleinen Rahmen das so oftmals Szenen wiedererkannt habe von meiner kleinen eigenen Geschichte mit diesem Weg der letzten Jahre, der letzten 13 Jahre, wo am Anfang jeder sagt, was hast du denn jetzt vor, das geht doch nicht, du bist 17, wiegst 150 Kilo und willst jetzt Rennfahrer werden. Und 8 Jahre später sitzen Freunde und Familie zu Hause, machen Public Viewing und schauen mir beim Langstrecken-WM-Rennen auf Eurosport zu. Ja? Und dann gewinnst du Meisterschaften und machst deinen Traum zur Realität. Und das ist einfach so, ich möchte immer jedem mit auf den Weg geben, Leute, wenn ihr setzt euch ein Ziel, ein Traum, irgendwas, was euch nicht mehr loslässt, was euch schweißige Hände macht oder was euch ein tolles Bauchgefühl zelebriert oder, sag ich mal, mitgibt. Ja? Und wenn ihr ein Ziel oder einen Traum habt, ich sag immer, man kann viel, viel, viel mehr erreichen, als man denkt. Es ist wichtig, nur den ersten Schritt zu machen. Und das ist so, ja, setzt euch ein Ziel oder wenn ihr einen Traum habt oder ein Ziel habt, wo ihr denkt, oh, schaffe ich eh nicht, das ist Quatsch. Der Kopf spielt eine ganz wichtige Rolle und es beginnt mit einem ersten Schritt. Deswegen sage ich immer Augen zu und durch, los geht's. Seid für extra Meter bereit und die Kirschen hängen hoch und Attacke.
Sehr schön. Das hört sich für mich nach einem wirklich sehr, sehr glorreichen Schlusswort tatsächlich so ein bisschen an. Also ich denke, da hast du jetzt nicht nur mir, sondern hoffentlich allen anderen, die jetzt irgendwie einen Traum im Kopf haben, egal ob das jetzt in Bezug auf Rennsport ist oder vielleicht einfach nur Führerschein machen oder die Weltreise mit dem Motorrad, die nötige Motivation gegeben, vielleicht das Projekt auch tatsächlich jetzt anzugehen, auch wenn der Winter vor der Tür steht. Trainieren kann man ja immer. An der Stelle möchte ich mich nicht nur für den Tipp bedanken, sondern tatsächlich auch schon für das tolle Gespräch und
sehr gerne
die Zeit, die du dir genommen hast. Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen geflasht.
Das freut mich zu hören.
Ich find's immer wieder schön, wie man mitbekommt, mit wer so eine Leidenschaft du da hinten dran steckst. Ich glaube, das ist auch das, was deine ganze Academy und auch die Marke so ein bisschen ausmacht. Denn wenn man sich anschaut, wie viele Leute auch wirklich jetzt die Teamkluft, nenne ich es mal, von dir kaufen, sich damit identifizieren, weil wenn man dich kennenlernt, merkt man, du bist ein sehr einnehmendes Wesen, das aber sehr selbstlos ist. Mich selbst hast du auch zu meinem Geburtstag mal einfach mitgenommen auf zu deiner Pitbike-Schule. Ganz, ganz toll. Auch von meiner Seite herzlichen Dank an alle unsere Zuhörer. Schaut euch mal an, was die F73 Academy so macht, was der 50 so macht. Lasst uns gemeinsam Daumen drücken für dein nächstes Jahr und für alles, was ihr da zusammen macht. Ja, und wir würden uns natürlich freuen, wenn du uns dann irgendwann nochmal beehrst. vielleicht schaffen wir es ja im nächsten Jahr dann mit ganz heißen neuen Updates, was du dann so machst. Und ich finde, das war irgendwie eine tolle Sendung, denn wir haben viel über Rennsport gelernt, aber auch um das Drumherum, über stinkende Schwitzanzüge und ja,
und also,
den Vorteil der Nackenhaut.
Ein tolles Gespräch, genau.
An der Stelle muss ich noch dazu sagen, falls ihr 50 mal in der Unabux sehen wollt oder halbnackt oder grundsätzlich bei seinen Abenteuern Rennstrecke begleiten wollt, dann habt ihr natürlich dazu die Gelegenheit auf Instagram, 50-73. Kurze Randnotiz noch von meiner Seite, die 73 ist natürlich seine präferierte Startnummer und 50, den Spitznamen, das kennt er ja. Also 50-73, unbedingt vorbeischauen, Abo dalassen und mit dabei sein, wenn nächstes Jahr nochmal richtig angegriffen wird und jetzt in den Wintermonaten, um Motivation zu tanken.
Und vielleicht auch das ein oder andere Training mal selbst mitzunehmen, gerade wer im Raum Hessen ist.
Sehr gerne.
Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, werde ich auf jeden Fall tun. Weil
wegen dem Zaunfall, Michel, gell? Wollte ich gerade sagen.
Was meinst du?
Ja, du wohnst ja auch in Hessen, also
ja, wegen dem Zaunfall. Das wollte ich jetzt gerade hinterher schicken, weil ich wohne ja in Darmstadt. Also ich werde auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen die Gelegenheit nutzen und da mal vorbeischauen und mich weiterentwickeln und nicht blamieren, hoffentlich.
Bei uns blamiert sich keiner. Ich sage immer, es ist jeder herzlichst willkommen und es geht um Spaß haben und dazulernen. Und ich will mich auch bei euch bedanken. Männer, es war ein mega lustiges und auch schönes, emotionales Gespräch. Und ich freue mich immer wieder, euch zu sehen, von euch zu hören und habe mich auch über die Einladung tierisch gefreut zu diesem Podcast. Vielen, vielen Dank. War ein super Gespräch. Und an alle Zuhörer, alles Gute euch. So ein kleines Schlusswort, seid immer ihr selbst und gebt Gas. Always think positiv, sage ich immer. Ich habe hier unten so ein tolles Schild von meiner Mutter, wo sie mich zu meiner Geburt auf dem Arm getragen hat, wo steht, versuche in allem, was du machst, immer das Positive zu sehen. Und das begleitet mich seit 30 Jahren und das möchte ich immer gern jedem mit auf den Weg geben.
Und dem fügen wir beide, Michel und ich, nichts mehr hinzu, sondern lassen 50 das Schlusswort. War mir ein Fest. Macht's gut, bis zur nächsten Sendung. Tschö.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, ciao, ciao.